habe noch mit 9 Jahren die 5. von Beethoven gehört als Glorifikation von Stalingrad. Da saßen wir da, ich war Kind und Goebbels sagte, die Eltern und Angehörigen dieser jungen Menschen, die jetzt gestorben sind, sollen stolz sein auf die Idee, für die sie sich geopfert haben. Und dann kam die 5. von Beethoven. Also diese Möglichkeit, sowas wie eine unwiderstehliche, das Denken eher von lähmende Magie zu verbreiten, mit Musik, auf die haben die Komponisten nach dem Krieg, eben diese Komponisten, reagiert. Und die haben versucht, diesen Musikbegriff neu zu buchstabieren. Neue Kategorien. Und das ging einfach von anderen sogenannten Paradigmen, also Parameter, Tonhöhe, Dauer, Lautstärke, die Dinge. Man hat es ganz technisch versucht zu machen. Und Stockhausen spricht in seinem Gesang der Jünglinge, sagt, in jedem Moment lobt diese Musik Gott. Das war ein überzeugter Katholik, der nachher diesen Glauben noch seine Emanation dieses Denkens praktiziert hat. Und Nono hat den Cantus Suspeso geschrieben. Also jedenfalls in dieser Zeit hat man gehofft und geglaubt, man könne ein neues Bewusstsein im ästhetischen Bereich Musik verbreiten.
Die Musik nach 45 sollte eine Musik sein, die sich auf keinen Fall und in ähnlicher Weise für die Herrschaftsinteressen einer Diktatur würde missbrauchen lassen, wie die Nazi-Herrschaft vor allem die klassische deutsche Musik missbraucht hat. Dieser kleine Ausschnitt eines Vortrages von Helmut Lachenmann, gehalten bei einer Veranstaltung der Stiftung Schloss Neu-Hardenberg im Mai 2012, veranschaulicht meines Erachtens sehr plastisch die Ausgangslage der Komponisten neuer Musik nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges und der Nazi-Herrschaft. Wie aber muss man sich eine solche Musik vorstellen, die nicht missbraucht werden kann?
Ja, eine solche Musik müsste ja eigentlich hermetisch sein. Zumindest aber sehr, sehr anspruchsvoll. Also vielleicht so anspruchsvoll wie Adornos Philosophie, die ja in einer sehr eigenartigen Sprache geschrieben ist und sich eigentlich nur in Ausnahmefällen als gute Nachtgeschichte eignet.
Du sprichst jetzt von den berühmten parataktischen Sätzen, die Adorno geschmiedet hat. Aber es geht nicht um eine Inkommensurabilität, um ihrer selbst willen. Das Wort inkommensurabel ist für sich schon genommen inkommensurabel. Also es geht nicht um das Unverständliche, um des unverständlichen Willen. Kunst sollte nicht in den Dienst genommen werden können für etwas anderes außer Kunst. Nicht für Politik, nicht für Dekoration, nicht als buntes Sonntagsvergnügen und als Schlussfolgerung daraus auch nicht als wohlfeil verfügbare Masse einer ausschließlich kommerziell ausgerichteten Unterhaltungsindustrie, die auch sofort unter Faschismusverdacht gestellt wurde. Kurzum, die Kunst, diese Musik, sollte wahr sein. Und sie sollte nicht so tun, als wäre diese Wahrheit leicht zu haben. Als wäre diese Wahrheit käuflich. Musik sollte also keine Ware sein, Ware ohne H, sondern eine Ware, eine wahrhaftige, eine Ware mit H. Also im besten Sinne etwas Unverkäufliches, Unkorrumpierbares. Aber was ist das, die Wahrheit in der Musik? Heißt das, dass sie deswegen scheußlich klingen muss? Dass sie nicht unterhaltsam sein darf? Wie ist es mit der Sinnlichkeit? Also ich meine Sinnlichkeit im Sinne davon, dass sie unseren Körper affiziert, uns etwas angeht. Wie ist es mit der Sinnlichkeit bestellt im Umfeld dieser Fragen? Schließt sich das aus? Sinnlichkeit und Wahrheit?
Ja, und über all diese Fragen zu disputieren, also nicht um sie zu beantworten, brauchte man ja nach 45 die Musik und eine Philosophie zu dieser Musik. Und man fand sie vor allem in dieser einen Persönlichkeit Adorno. So etwas, vielleicht könnte man sagen, als Inkarnation des musikalischen Gewissens seiner Zeit. Also aber auf jeden Fall einen, an dem man sich orientieren konnte, im positiven wie auch im negativen Sinne. Also Adorno war ja schon zu Lebzeiten sowas wie das meistgeliebteste Hassobjekt im Soziotop der neuen Musik und darüber natürlich auch hinaus. Diese Rolle blieb ja nach seinem Tod 1969 merkwürdigerweise vakant, was sich aber auch an der Seltenheit einer ausgeprägten Doppelbegabung und einer doppelten Ausbildung lag. Also sowohl war er Philosoph als auch Komponist und Interpret. Also sicherlich erreichen Adornos Kompositionen nicht jetzt jeden Grad, jene Qualität, jenes Niveau von Schönbergs Komposition oder des von ihm so hochgeschätzten Alban Berg. Aber er wusste als Philosoph, worüber er schrieb, wenn er über das Komponieren schrieb. Er war mit den Mühen und Tücken und den Tricksereien des Musikschreibens vertraut. Eine Vertrautheit mit dem musikalischen Handwerk, nicht zu verwechseln mit den Fertigkeiten der Musikwissenschaft, über die die meisten der nachfolgenden Philosophen, die sich an das Thema Musik heranwagten, nicht verfügen.
Aber wie genau verändert sich die Perspektive, wenn ich mich als praktizierender Musiker mit Musik befasse? Als Komponist, der selbst Musik schreibt? Oder wenn ich andererseits nur Hörer bin, nur Konsument in gewisser Weise, der Musik nur auf sich wirken lassen kann, ohne sie je taktil angefasst zu haben, schreibend, streichend, tastend, zupfend, in ihr, mit ihr in Berührung zu sein, mit der Musik, mit der Herstellung von Musik. Und zwar nicht nur je einzelner Klänge, sondern Klänge in ihrer Reihenfolge, mit ihren Höhepunkten, Wiederholungen, Steigerungen und so weiter. Also dem ganzen Arsenal musikalischer Rhetorik, die zur Gestaltung eines schlüssigen Musikwerkes und Werkganzen am Ende gehören. Ein Beispiel dieser vorhin von Lachenmann angesprochenen, durch und durch parametrisierten Musik, jedenfalls hat der Komponist sie als solche verkauft und es ist ihm auch geglaubt worden, ist das Werk von Yannis Xenakis. Eine Schallplatte mit seiner Musik ist im Jahr 1969 erschienen, mit dem Ensemble Ars Nova de l'Orchestre Radio-Télévision France unter der Leitung von Marius Constant. Und warum ich Ihnen, sehr verehrte Hörerinnen und Hörer, den Retro-Sound des schwarzen Vinyls nicht vorenthalten möchte, erzähle ich Ihnen nach der Musik. Hören Sie also Polytope für vier im Raum verteilte Orchestergruppen von der Schallplatte von Yannis Xenakis.